Ich möchte euch grüßen. Habe heute in gewisser Weise eine Premiere bei uns in der Gemeinde. Ich war noch nie in den Ferien, am ersten Sonntag in Ferien auf der Kanzel hier. Von da ist es heute Premiere. Normalerweise sind wir da entweder auf eine Freizeit oder haben unseren Sommerurlaub in dieser Zeit. Und diesmal geht es erst in der nächsten Woche los. Von daher habe ich die Gelegenheit und freue mich mit euch die Reihe über das Markus-Evangelium fortzusetzen und dieses Jahr sogar zweimal in den Sommerferien. Von daher alles gut. Genau, ich möchte mit euch weiter Markus-Evangelium weitermachen. Wir wollen noch einmal Markus Kapitel 10, die ersten 12 Verse aufschlagen, in den Abschnitt, in dem es um die Ehe, um die Ehescheidung und Ehebruch geht. Ein schwieriges Thema, ein kontroverses Thema. Und weil letztes Mal mir die Zeit fehlte, die letzten drei Verse noch mal genauer anzuschauen, Verse 10 bis 12, will ich das tun. Zu anderem habe ich aber auch noch einige weitere Stellen, oder ich hatte keine Gelegenheit, einige weitere Stellen heranzuziehen, um das zu belegen und das zu erklären. Und dem will ich auch eben nachkommen und so die Gelegenheit heute nutzen, noch weiter mit diesem Thema und zu beschäftigen. Ich denke, es schadet nicht, gerade in diesem Thema, dass man auch ein, zwei, drei Gottesdienste sich Zeit nimmt, darüber nachzudenken, damit die Wahrheit und tief in unser Herzen fallen kann, damit der Geist diese Wahrheit gebrauchen kann, um uns auch darin zu festigen, damit wir Klarheit darüber haben, was Gottes Wort sagt, was Gott will, was der Wille Gottes ist und wir dementsprechend auch ihn in unserem Leben verherrlichen können, auch in der Ehe und durch die Ehe. Von daher denke ich, das ist eine gute Gelegenheit heute, sich nochmal mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir lesen den Text gemeinsam, dann will ich um den guten Segen Jesu bitten, dass er uns da beim Hören und Verstehen Weisheit gibt, dass er uns ein demütiges Herz gibt, dass wir bereit sind, unser Herzen zu prüfen und sie nicht zu verstocken, nicht zu verhärten und wirklich mit dem offenen und demütigen Herzen seinen Willen zu hören und sich bereit darunter zu stellen. Ich lese Markus Kapitel 10, Verse 1 bis 12. Und er brach von dort auf und kommt in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordan. Und wieder kommen Volksmengen bei ihm zusammen. Und wie er gewohnt war, lehrt er sie wieder. Und es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten: Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen: Wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind die nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal. Und er spricht zu ihnen: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Wir wollen beten und stehen noch einmal gemeinsam auf vor unserem Herrn. Mit diesem Glauben, mit diesem Verständnis und mit dieser Abhängigkeit von dir wirklich, dass wir wissen, wir sind auf dich angewiesen. Angewiesen im Hören, angewiesen im Verstehen. Herr Jesus Christus, Herr, ich bitte dich, Herr, dass unsere Herzen nicht deren gleichen, die ihr Herzen verhärten gegenüber deinem Willen, gegenüber deinem Wort, die nicht bereit sind, deinen Willen zu erkennen und noch weniger deinen Willen zu folgen und zu tun, sondern ihren eigenen Gedanken folgen, ihren eigenen Begierden, ihren eigenen Wünschen, ihren eigenen Vorstellungen. Herr, bereite unser Herzen vor, dein Wort zu hören, wir Jünger es hören. Bereite uns vor, dass wir deine Wahrheit vernehmen und vor allem, dass wir sie verstehen. Denn diese Worte sind nicht leicht und wir brauchen Ohren, um sie hören zu können, geistliche Ohren, um sie hören zu können. Und um sie will ich heute bitten, auch Vollmacht und Weisheit und Kraft und Verständnis in der Verkündigung, Klarheit, dein Wort auszulegen. Und ich bitte dich, Herr, lass heute wirklich Mündigkeit da sein, dass wir ja, Verstand haben und Aufmerksamkeit haben, deinen Gedanken zu folgen, deinem Wort zu folgen, deinen Bibelstellen zu folgen und sie zu verstehen. Das bitte ich, Jesus, in deinem Namen. Amen. So hoffe ich, dass der Herr uns die Aufmerksamkeit schenkt, dem Wort zu folgen, die Stellen zu lesen, genau hinzuschauen, was steht, was nicht steht. Ich hatte das Vorrecht, jetzt die Woche an einer Mini-Bibelschule zu unterrichten. Ich war bei den Fackelträgern und wir haben uns da immer wieder abgewechselt. Mit drei Lehrern waren wir in drei verschiedenen Büchern oder Themen unterwegs. Und war immer wieder interessant, dass vor allem gegen Ende der Bibelarbeiten dann manche zu mir kamen und sagten, da muss man ja mitdenken. Dann dachte ich, ja, das ist gut. Ist schön, wenn man mitdenkt. Ja, man kann nicht einfach so abschalten, hinsetzen und ein bisschen berieseln lassen, so ein paar schöne Gedanken aufnehmen, ein paar bauliche. Da muss man ja mitdenken. Und es ist ja Herausforderung. Und für manche, die waren es nicht gewohnt, mitzudenken. Und von daher freue ich mich aber, dass wir eine mündige Gemeinde haben, die gelernt haben, mitzudenken. Und ich hoffe aber gerade bei diesem Thema, schaltet nicht zwischendurch ab und denkt nicht an euren Braten zu Hause oder an den Garten, der jetzt gut endlich Wasser kriegt oder was auch immer, sondern bleibt beim Wort, versucht mitzudenken, diesen Weg mitzugehen. Um uns in die Botschaft und auch die Hauptaussage hineinzunehmen und damit wir wirklich im Kontext der Bibel bleiben, nehme ich euch ein bisschen in die Hintergrundsituation als Erinnerung noch mal kurz hinein. Jesus geht wieder nach Jerusalem, was heißt ja doch wieder. Er geht nach Jerusalem, um für die Sünden der Menschheit zu sterben. Und von Galiläa über Samaria kommt er nach Judäa. Und jetzt sind wir in dem Bereich Kapitel 10 in der Landschaft Judäas, in der Jesus jetzt dient. Und nach seiner Gewohnheit, wie er es vorher getan hat, tut er es auch wieder. Er lehrt die Volksmengen und bestätigt seine Lehre durch Zeichen, Wundern. Und dieses Lehren und Bestätigen, das lockt immer Menschen an. Das hat immer Menschen angelockt. Große Volksmengen versammelten sich und kamen zu Jesus. Die einen wollten es hören, sie waren überrascht, neugierig über die Vollmacht der Predigt, in der Jesu Lehre war. Die anderen waren bedürftig in Heilung, die anderen wollten Zeichen, Wunder sehen. Die Volksmenge wuchs jedes Mal und es waren viele Menschen da. Und da, wo viele Menschen da waren, gab es viele Neider. Und da gab es diese schriftgelehrten Pharisäer. Jedes Mal, wenn Jesus da war und viele Menschen zu ihm kamen, hat das denen nicht gefallen. Und sie haben ihn beneidet. Und ihr Plan war jedes Mal, ihn anzugreifen, ihn madig zu machen, ihn zu diskreditieren und zu versuchen, dass das Volk nicht ihm hinterher folgt, sich nicht bei ihm sammelt, sondern bei sich selbst. Da sind wir in unserem Kontext vom Markus-Evangelium, was die Sünde des Hochmuts bei einem auslöst. Neid und Spaltung und all diese Dinge. Und das ist unser Kontext. Also sie kommen und versuchen, Jesus eine Grube zu graben. Sie versuchen, ihm eine Falle zu stellen. Und mit welchem Ziel? Die wollen, dass das Volk, dass Jesus Ansehen beim Volk schwindet. Oder sie wollen, dass das Volk sich gegen Jesus stellt. Sie wollen vielleicht, dass er die Gunst oder beziehungsweise die Feindschaft von dem König Herodes Antipas auf sich zieht. Und sie überlegen sich, wie können wir das dazu bringen, dass nicht mehr so viele Menschen zu ihm hinlaufen? Wie können wir dazu bringen, dass nicht mehr so große Volksmengen sich um ihn scharen? Und sie machen sich Gedanken. Und ihr Plan ist, wir müssen ihn dazu bringen, sich bezüglich einiger Lebensfragen sich so zu positionieren, dass das Volk sagt, da können wir nicht mit. Die haben das schon immer wieder getan und haben immer wieder versucht, ihn Fangfragen zu stellen. Fangfragen, nicht Fang, sondern Fang. Also sie wollten ihn fangen, sie wollten mit List ihn versuchen und sie haben versucht, mit verschiedenen Themen ihn gegen das Volk auszuspielen. Das hatten sie mal getan, zum Beispiel, als sie über die Reinheitsgebote sprachen. Sie haben Jesus und seinen Jüngern vorgeworfen, unrein zu sein, weil sie mit ungewaschenen Händen das Brot essen und da hat Jesus sie überführt von ihrer Unkenntnis. Sie waren da so eng, sie waren da so streng und sie gingen über die Schrift hinaus und sie hingen mehr an den Traditionen als an dem Wort und dieser Versuch ist schiefgegangen. Jetzt haben sie sich überlegt, wie können wir ihn da zum Fall bringen? Und ihre Strategie hat sich geändert. Und sie haben einen Punkt gesucht, wo sie die Gunst des Volkes wegen ihrer Auslegung gewinnen und die Gunst und Jesus in der Gunst des Volkes wegen seiner Auslegung er sie verliert. Sie wollten den Spieß umdrehen, wenn ich so sagen kann. Bei der Traditionssache, bei den Waschungen und Gesetzesanhaltungen waren sie so streng und so eng. Und Jesus überführt sie und ihr sagt, ihr seid nicht schriftgemäß. Jetzt haben sie eine Frage gefunden, wo sie so weit waren. Sie haben eine Frage gefunden, wo sie jeden Sünder mit aufnehmen könnten und jede Sünde mit ihnen gehen würde. Sie haben eine Frage gefunden, wo sie so liberal waren, dass das Volk mit Sicherheit auf ihrer Seite stehen würde. Denn sie lehrten zusammen mit Rabbinern, man darf sich scheiden in jeder Lage und aus jedem beliebigen Grund. So, die Sünder liebten das. Menschen in schwierigen Ehen, sie liebten das. Das war eine sehr weite Haltung, eine sehr liberale Haltung. Und damit standen sie natürlich auf der Seite des Volkes. Und sie haben jetzt gedacht, wenn wir dazu bringen würden und wenn Jesus sich dazu hinreißen würde, da ganz schön eng zu sein, ganz schön streng zu sein, wenn wir dazu bringen würden, Jesus zu sagen, nein, Scheidung ist nicht gut, dann verliert er das Volk. Und wir haben sie auf unserer Seite. Versteht ihr? Die Argumentation, warum sie sich ausgerechnet diese Frage ausgesucht haben nach der Ehescheidung. Jetzt haben sie endlich einen Punkt, dass sie gegenüber Jesus heranbringen konnten, damit er sie verliert. Denn sie ahnten schon, dass Jesus nicht die Scheidung befürworten würde. Und sie haben das getan. Also haben sie endlich einen Punkt gehabt, wo das Volk wahrscheinlich sie mehr mögen würde wie Jesus. Weil Jesus ja da sehr streng und sehr klar gewesen ist. Also versuchen sie Jesus in dieser Frage eine Grube zu graben. Ihr kennt das Sprichwort, wer einem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Nur nebenbei, das ist von der Schrift entnommen. Steht in Sprüche 26, Vers 27 oder in Prediger Kapitel 10, Vers 5. Das ist ein biblisches Sprichwort. Das ist nicht von Menschen ausgedacht. Gott lehrt das. Wenn jemand einem anderen eine Falle stellt, wenn jemand eine Grube gräbt, er wird da selbst hineinfallen. Und die Grube, die sie gegraben haben, die sind da selbst hineingefallen und diese war sehr tief. Denn Jesus hat ihnen in seiner Antwort ihre Herzenshärtigkeit vor Augen geführt. Er hat es ihnen gezeigt, dass ihre Herzenshärtigkeit, das heißt die Verstockung des Herzens, die Verstockung des Denkens, ihr hartes Denken und ihr unverständiges Denken in Bezug auf den Willen Gottes und in Bezug auf das Gesetz. Er hat sie offenbart und gesagt, ihr kennt weder Mose, ihr versteht nicht Mose und ihr kennt sogar den Willen Gottes nicht. Sie wollten Jesus gegen das Volk ausspielen, gegen die Rabbiner ausspielen, gegen den König Herodes ausspielen und Jesus lässt sie in diese Grube fallen und diese Grube, die Jesus ihnen dann gegraben hat, ist, ihr kennt den Willen Gottes nicht. Und somit stellt er sie gegen Gott selbst. Und das, nur nebenbei, Jesus war egal, was die Menschen über ihn dachten. Er hat nicht so gelehrt, dass die Volksmenge dachte, Mensch, heute ist auf unserer Seite. Jesus hat nicht so gepredigt, dass die Gemeinde dann sagte, das ist ein guter, er redet nach unseren Ohren, nach unserem Mund, nach unserer Prägung, Theologie, Überzeugung, sondern er predigte das Wort Gottes, die Wahrheit. Ihm war es auch egal, ob der Herodes ihn töten wollte oder nicht. Der wusste, wie er sterben würde. Und ihm war es auch egal, was die Rabbiner gelehrt haben. Und die Tradition sagt, ihm war das alles egal. Jesus hatte keine Menschenfurcht. Das Einzige, was Leitmotiv und das Anliegen war, Gottesfurcht. Ihm war wichtig, vor Gott in Furcht zu wandeln und den Willen Gottes zu leben, den Willen Gottes zu reden. Von daher war jede Fangfrage und jede Falle, die sie ihm stellten, letztendlich kraftlos gewesen. Also, nachdem Jesus also sich ganz klar sich positioniert hat, ganz klar gesagt hat, dass Gott gegen Scheidung ist, dass Gott Scheidung hasst, dass Gott Scheidung nicht will, hat es nicht nur unter dem Volk mit Sicherheit, sondern bei seinen Jüngern viel für Unverständnis oder, für Schock und Überraschung negativ ausgelöst. Nachdem Jesus das gesagt hatte, waren einige Jünger so überrascht und so schockiert, dass ein paar schon mit den Gedanken gespielt haben, nie wieder zu heiraten oder nie zu heiraten. In Matthäus Kapitel 19, wenn ihr das ganz kurz mit mir aufschlagt, 19 Vers 10, können wir lesen, was die Reaktion der Jünger auf Jesu Lehre war. Matthäus 19, Vers 10. Wir bekommen ein paar mehr Informationen bei Matthäus, ein paar mehr Details. Und da heißt das, seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Was waren das für Paschas? Was war das für ein Verständnis von Ehe? Was war das für ein Verständnis von Mann und Frau sein, oder? Die sagen nicht, ja, dann ist es nicht ratsam für Mann und Frau nicht zu heiraten. Das ist nicht ratsam für einen Mann zu heiraten, der arme Mann. Seht ihr, was für ein verfahrenes und kurzsichtiges und falsches Bild von Ehe, Mann, Frau, das, was Gott gedacht hat. Der Mann hat das Sagen, die Frau muss halt da sein. Der arme Mann, wenn er sich an seine Frau sein Leben lang binden muss. Überlegt euch mal. Die Jünger, ist klar, wir verstehen, warum Jesus, bevor er die Erlösung vollbringt, auch die Erlösung in die Ehe hineinbringt und warum er so klar hier lehrt, was das Verständnis Gottes zwischen Mann und Frau ist. Seine Jünger, die hier vorbereitet werden, die Grundlage der Gemeinde zu legen, auch in diesen Dingen, sie müssen da neu ausgerichtet werden. Die Maßstäbe des Reiches Gottes, auch in Bezug der Ehe, sind nicht die des Judentums. Sie waren so verhärtet und so gegen den Willen Gottes. Jesus musste das aufbrechen. Und mit seinen Jüngern. Das hat sie nicht losgelassen. Das hat sie so gewurmt. Das kann doch nicht sein. Jesus kann doch das nicht so stehen lassen. Bestimmt hat er das nicht so gemeint. Vielleicht kann er in seiner Auslegung das bisschen entkräften. Und so nehmen sie die Gelegenheit und wir kommen zu den Versen. Und wir schauen uns die letzten drei Verse gemeinsam an. Das ist so ein bisschen der Kontext gewesen, der Hintergrund. Und jetzt gucken wir uns die drei erklärenden Verse. Warum hat Jesus gesagt, dass Gott Scheidung hasst? Warum hat Jesus gesagt, dass die Scheidung, dass kein Mann sich von der Frau scheiden lassen darf und keine Frau sich von dem Mann scheiden lassen darf? Warum hat Jesus das in dieser Weise so klar und deutlich gelehrt? Die drei Verse, Verse 10 bis 12, geben uns eine Antwort. Vers 10 nimmt uns in die Situation im Haus mit hinein. Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen noch einmal. Merkt ihr? Noch einmal. Das heißt, das hat sie nicht losgelassen. Sie müssen noch einmal nachbohren, sie müssen noch einmal fragen, Jesus, wirklich? Verhält sich das wirklich so? Ist es wirklich so eng? Ist es wirklich so streng? Ist es wirklich damit gemeint? Darf doch nicht wahr sein. Petrus wahrscheinlich schon Schweißperlen auf der Stirn gekriegt, war wahrscheinlich schon verheiratet. Keine Gelegenheit mehr. Wieso hast du es mir nicht vorher das gesagt? Wieso nicht vorher das gelehrt? Also sie kriegen eine extra Unterweisung, die Jünger, und zwar im Haus. Und ich finde das interessant und sehr wichtig. Die Erklärung hat Jesus schon sehr früh nicht mehr in der Volksmenge gegeben. In der Volksmenge, bei den schriftgelehrten Pharisäern, hat er nur die Wahrheit gesagt, was wahr ist. Das Volk und die schriftgelehrten Pharisäer haben Jesus schon lange verworfen. Ihnen ging es nicht darum, die Wahrheit zu erkennen. Ihnen ging es nicht darum, die Wahrheit zu verstehen und schon gar nicht nach der Wahrheit zu leben. Sie wollten nur ihn versuchen. Und darum erklärt er ihnen es auch nicht, was es bedeutet. Er sagt nur, was der Wille Gottes ist. Aber seinen Jüngern, die er zubereitet, die ein ehrliches Herz haben, ja, ein verkehrtes und auch ein verstocktes, aber die gehören ihm. Und wir haben im Markus-Evangelium wie oft gelesen, dass er, obwohl die Herzen der Jünger auch verstockt und ungläubig waren, aber er mit den Seinen immer einige Meilen mitgeht und sie in die Erkenntnis hineinnimmt und sie lehrt, was der Wille Gottes ist. Und hier ebenfalls bekommen sie eine extra Unterweisung, privilegiert dürfen sie im Haus jetzt sitzen und dürfen Jesus zuhören. Und wir bekommen in Markus-Evangelium einen kleinen Einblick in die Erklärung. Wir bekommen nur ein, zwei Sätze, letztendlich aber eine große Debatte und eine große Auslegung war, denn in Parallelberichten können wir einiges mehr lesen, was Jesus da alles zu diesem Thema gesagt hat. Aber hier beschränkt sich Markus und nämlich auf eine Antwort. Er beschränkt sich auf eine Antwort, das, was Jesus ihnen sagt. Also, sie wollen wissen, oder andersrum, was wollen sie eigentlich wissen? Was ist ihre Frage? Was wollen sie genau von ihm erfahren? Und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, sie wollten wissen, warum darf man das, was Gott zusammengefügt, eigentlich nicht scheiden? Warum ist es so? Das ist die Frage, die sie dahinter stellen, denn in, das ist Vers 10, das steckt dahinter, und Vers 11 bis 12 ist die Antwort. Und das ist eine Antwort auf die Frage, warum darf man das, was Gott zusammengefügt hat, nicht scheiden? Warum ist es nicht gut, Jesus? Warum ist es so? Und Jesus erklärt es ihnen, und wir tun gut daran, da genau zu schauen, was da steht. Bevor ich euch die zwei letzten Verse auslege, im Kontext der Bibel, möchte ich euch eine erste Antwort geben, und die ist sehr schlicht und sehr einfach und nicht kompliziert, kann jeder folgen, kann jeder verstehen, weil es Sünde ist. Und Sünde ist es deswegen, weil es gegen den Willen Gottes ist. Ohne es jetzt ausgelegt zu bekommen, und das tue ich gleich, warum es wirklich so ist, aber ohne das wirklich sogar ins Detail verstanden zu haben, wenn Gott sagt, ich will nicht Scheidung, und man sich scheiden lässt, was tut man dann? Man handelt gegen den Willen Gottes. Und wenn man gegen den Willen Gottes handelt, was ist das? Sünde. Das ist die erste Antwort. Die ist sehr schlicht, die ist sehr, sehr einfach und die ist schon zu einfach. Das kann doch nicht sein. Und ihr versteht, warum die Jünger nochmal eine Runde drehen wollten und nochmal eine Runde. Sie wollten mehr Verständnis darüber, was das Wort Gottes dazu sagt. Also, das Erste ist, Scheidung ist gegen den Willen Gottes. Und etwas gegen den Willen Gottes tun ist Sünde. Gut, dass das Wort Gottes uns hier nicht so stehen lässt. Denn wenn wir verstehen und begreifen etwas, dann sind wir mehr in der Lage, auch das danach zu leben. Wir müssen Dinge verstehen und nicht einfach nur nicht tun, was aber nicht erlaubt ist. Sondern Jesus nimmt uns hinein und sagt, warum es so ist. Lasst uns lesen, Vers 11 bis 12. Also warum ist es nicht Gottes Wille? Warum ist es Sünde? Scheidung. Vers 11. Und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt, das heißt sich scheiden lässt, und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Bevor ich mit euch in die einzelnen Details hineinschaue, achtet mal mit mir auf einen wichtigen kleinen Verweis. Da heißt es, begeht Ehebruch gegen sie. Ehebruch oder Scheidung, wenn sie zu Ehebruch führt, ist ein Ehebruch gegen sie. Das heißt, wenn ein Mann sich scheiden lässt und eine andere heiratet, sündigt er gegen wen? Nicht nur gegen sich selbst, nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen seine Ehefrau. Und darum ist Unzucht und Ehebruch in der Schrift, hat so einen starken und gewichtigen Gewicht in den Konsequenzen. Ich werde euch das heute noch vorlesen. Paulus sagt, jede Sünde, die außerhalb des Leibes ist, oder jede Sünde ist außerhalb des Leibes. Aber die Sünde der Hurerei oder der Unzucht ist gegen den Leib. Und darum hat sie so große Konsequenzen. Warum? Weil jede Sünde, die ich begehe, begehe ich gegen mich und vor Gott. Aber wenn ich Ehebruch begehe, dann sündige ich auch gegen meinen Leib. Und dieser mein Leib ist nicht mein Körper, sondern ein Leib, in dem ich eins bin, nämlich meine Frau oder mein Mann. Und wir werden weitersehen, gegen den Leib Christi, sein Leib. Deswegen hat diese Sünde so große Konsequenzen, aber nur eben ein kleiner Verweis. Jetzt schauen wir uns an. Also zuerst mal, was sagt Jesus? Oder was möchte ich etwa, ja, doch, was lehrt Jesus? Achtet darauf, was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Scheidung ist nicht gleich Ehebruch. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Scheidung ist nicht gleich Ehebruch. Scheidung ist nicht gleich Ehebruch, ich wiederhole das. Doch die Scheidung, und jetzt ist wichtig, doch die Scheidung gibt sich selber dem Ehepartner und dem zukünftigen Partner einen Anlass, einen Anstoß, eine Gelegenheit für Ehebruch. Ihr erinnert euch an unsere Verse, die wir vorher behandelt haben, nämlich, was sagt Jesus und was warnt Jesus, welche Warnung spricht er an die, die einem anderen Anlass zur Sünde geben? Für den wäre es besser, einen Mühlstein im Hals gehängt bekommen und ins tiefe Meer versenkt zu werden. Es ist besser, weh dem, der einem anderen einen Anlass, einen Grund zur Sünde gibt. Ihr könnt mir folgen? Könnt ihr euch erinnern? Jetzt, warum kommt dieser Abschnitt an dieser Stelle? Jetzt zeigt uns Jesus, führt uns der Heilige Geist, Markus schreibt einen Abschnitt, der uns zeigt, wie man einen anderen ein Anlass zur Sünde sein kann. Das ist ein Beispiel. Und die Schrift sagt, wenn ein Ehepartner sich von einem anderen scheiden lässt, sich von ihm trennt, dann gibt er einem anderen einen Anlass und auch sich selbst einen Anlass und einem Fremden einen Anlass, dass eine Sünde begangen werden kann, noch nicht begeht, aber begangen werden kann. Und diese Sünde ist Ehebruch. Denn wenn ich meine Frau entlassen würde und sie nicht allein bleiben könnte und einen anderen Partner suchen würde, und einen anderen Partner heiraten würde, würde sie die Ehe mit mir brechen. Sie würde eine Sünde begehen. Oder wenn meine Frau sich von mir scheiden lassen würde und ich kann definitiv nicht allein bleiben und ich eine andere suchen würde, würde ich die Ehe mit meiner Frau brechen. Ich würde sündigen und gegen den Willen Gottes leben. Versteht mich bitte richtig. Warum hasst Gott Scheidung? Weil Scheidung zu Sünde führt. Weil Scheidung die Sünde hervorruft, weil die Scheidung einen Anlass zur Sünde geben kann und geben wird, weil Scheidung eine Gelegenheit für die Sünde ist. Das ist der Grund, warum Gott Scheidung hasst und warum Gott Scheidung nicht möchte. Also, die Scheidung ist noch nicht Ehebruch. Wichtig, die Scheidung ist nur ein Anlass zum Ehebruch, eine Gelegenheit zum Ehebruch, eine Möglichkeit des Ehebruchs. Scheidung ist nicht gleich Ehebruch. Warum? Warum ist es so? Weil ein Ehepaar, das sich geschieden hat und keine anderen geheiratet hat, sie haben eine rechtliche Distanz geschaffen, sie haben eine räumliche Distanz geschaffen, sie teilen nicht mehr Bett, sie teilen nicht mehr Tisch und sie teilen nicht mehr Haus. Aber wisst ihr, was sie immer noch sind? Ein Fleisch. Darum hat doch Jesus gelehrt, wenn Mann und Frau ein Fleisch werden, sind sie eins. Und was Gott da zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. In der Verbindung, in der Vereinigung von Mann und Frau im Fleisch entsteht eine Einheit im Geist. Und sie gehören zusammen. Das heißt, selbst wenn sie sich räumlich trennen und mit einem Scheidungsbrief, in dem Fall in unserem Kontext ein vom Standesamt oder wo, ich habe keine Ahnung, muss ich auch nicht wissen, werde ich nicht hingehen, deine Scheidung beantragen, sie sind vielleicht rein rechtlich in dieser Weise nicht mehr Mann und Frau, aber schöpfungstechnisch oder in dem Schöpfungsakt Gottes sind sie immer noch Mann und Frau. Sind sie immer noch Mann und Frau. Warum ist es so? Ich hoffe, ich konnte euch letztes Mal diese Wahrheit erklären und wenn nicht, dann mache ich es gleich nochmal deutlich. Wichtig ist, die Argumentation Jesu, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Für viele, ich würde sagen schon fast für die meisten, ist das Verständnis, dass wenn man einen Mann, eine Frau sucht oder eine Frau, einen Mann sucht, dass das ist, was Gott zusammenfügt. Aber das ist nicht das. Ein Mann sucht eine Frau sucht einen Mann, das ist noch nicht viel Geistliches dabei. Viele tun das im Gebet. Und Gott kann da auch führen, Gott kann da Führung schenken, mit Sicherheit. Aber wisst ihr, ganz viele tun das nicht im Gebet. Und das bedeutet nicht, dass Gott sie nicht zusammengefügt hat. Denn das Zusammenfügen von Mann und Frau findet nicht dann statt, wenn zwei sich finden und sich toll finden und sich verlieben und denken, wir wollen heiraten. Das ist nicht das Werk Gottes. Wenn zwei Menschen sich finden auf irgendwelchem Weg, sogar über online, heutzutage, kein Problem, spielt keine Rolle. Das ist nichts Geistliches und genauso wenig ungeistlich. Wenn zwei Menschen sich finden auf irgendeinem Weg und beschließen zu heiraten und dann die Ehe vollziehen, so, und ich glaube, das reicht, wenn ich so sage, wenn sie im Fleisch eins werden, dann geschieht ein Schöpfungswunder. Dann geschieht im Willen Gottes und durch Handeln Gottes, dass in dieser Vereinigung die beide eine Einheit werden. Die sehen sie zwar nicht, aber sie existiert. So wie wir ein Eins mit Christus sind, und wir sehen sie nicht, aber sie ist existent. Sie werden eins. Gott macht etwas, es ist ein Wunder, es ist Erstaunliches. Gott macht da etwas. Gott verbindet diesen beiden Menschen, die beide ein Jahr zueinander gefunden haben. Macht er sie zu einem. Und das ist, was Gott zusammenfügt. Liebe Freunde, ich will seelsorgerisch an diesem Punkt euch sagen. Manche denken, oh nein, ich habe jemanden geheiratet, den Gott nicht wollte, dass ich heirate. Gott hat uns nicht zusammengefügt. Und hadern bis heute damit. Nein. Egal wie man zusammengekommen ist, ob im Guten oder im Schlechten, ob in der Liebe oder in der Begierde, ob im Zwang oder freiwillig, spielt keine Rolle. Wenn zwei Menschen eins geworden sind, dann hat Gott eine Einheit geschaffen. Die Verbindung und Vereinigung, die intime Vereinigung von Mann und Frau, da geschieht der Akt der Zusammenfügung. Wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, Gott hat beide eins gemacht. Und wenn die sich beide trennen, zwei verschiedene Wege gehen, das Leben nicht mehr gemeinsam teilen, nicht mal gemeinsam reden, nicht mal gemeinsam essen, dann bedeutet nicht, dass sie nicht mehr eins sind. Sie sind immer noch eins, aber gehen parallel. Und wisst ihr, wie viele Ehen so geführt werden? Man arrangiert sich und lebt nebeneinander. Nicht zusammen, nebeneinander. Das bedeutet nicht, dass sie nicht eins sind. Ehe, Scheidung ist noch nicht Ehebruch. Aber wann beginnt Ehebruch? Ehebruch beginnt dann, wenn die sich trennen oder nicht trennen, wenn eine andere körperliche Vereinigung stattfindet. Durch die körperliche Vereinigung wurden sie zu einem Fleisch. Und durch die körperliche Veränderung mit jemand anderem wird diese Einheit, die existiert, verletzt, kaputt gemacht. Und das ist Ehebruch. Deswegen heißt Ehe Bruch. Da bricht man die Ehe. Da geht die Ehe kaputt. Da wird sie zerstört. Da wird sie getrennt. Das, was eins war, ist nicht mehr eins. Ist das euch klar, was das bedeutet? Das, was Gott zusammengefügt hat, wird durch den Ehebruch zerstört. Das hat Konsequenzen, weittragende Konsequenzen. Darum ist es so ernst. Ich will, dass ihr versteht, dass wir differenzieren und verstehen müssen, was Scheidung ist und was Ehebruch ist. Und warum ist die Bibel so gegen Scheidung? Weil die Scheidung diese Trennung fördert, zwangsläufig herbeiführt. Nicht immer, aber sehr oft. Und das ist der Grund, warum Jesus es sagt. Warum ist das wichtig? Ich möchte euch kurz zeigen, geht mit mir 1. Korinther Kapitel 6. Ich will euch das kurz belegen. 1. Korinther Kapitel 6. Das gibt uns einen guten Einblick in diese ganze Thematik. Ich lese ab Vers 15. Ab Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll denn die Glieder Christi nehmen und zu Glieder einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Bevor ich weiterlese, liebe Geschwister, was sagt Paulus? Wer einer Hure anhängt, das heißt intim mit ihr wird, dann sagt die Schrift und sagt Paulus, wird was mit ihr? Ein Fleisch. Und jetzt können wir sagen, hat Gott das zusammengeführt? Hat Gott gesagt, Gott hat mich in meinem Ehebruch mit der Hure zusammengeführt? Das ist doch undenkbar, oder? Aber jetzt schaut mal, was Paulus sagt. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Und wir haben gelesen, und weil es sie heißt, sie werden ein Fleisch sein, hat Gott sie zusammengefügt. Versteht ihr, was die Schrift sagt? In dem Moment spielt keine Rolle. Selbst im Ehebruch, wenn zwei zusammenkommen und in dieser Intimität eins werden, werden sie ein Fleisch. Was glaubt ihr, wie viele Frauen, wie viele Männer durch Unzucht und Hurerei, wie oft sie das zerstören und wie oft sie Ehebruch begehen? Wie oft? Sie leben in einem permanenten Ungehorsam, in einer permanenten Rebellion gegen den Schöpfergott. Das hat Auswirkungen, das hat Konsequenzen. Darum schreibt Paulus, schaut mal, er sagt Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das heißt, er vergleicht das Einssein im Geist genauso wie Einssein im Fleisch. Wenn man jemanden anhängt und mit ihm eins wird, gehört man zusammen. So wie wir im Geist mit Christus eins sind, weil wir die Braut sind, er ist der Bräutigam, wir gehören zusammen, untrennbar. Ist doch undenkbar, dass wir an anderen Jesus glauben. Ist doch undenkbar, wenn wir einen geistlichen Ehebruch begehen, Und so spricht er, sagt, genau das Gleiche gibt es auf der fleischlichen, auf der körperlichen Ebene, das Gleiche gibt es auf der geistlichen Ebene. Und darum sagt er, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Sie ist keine Sünde gegen den Leib. Wenn wir lügen, wenn wir stehlen, wenn wir beleidigen, wenn wir Unglauben haben, all diese Dinge, das hat nichts mit dem Leib zu tun. Aber er sagt, wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Und was ist der eigene Leib? Nur mein Körper? Nein, es ist auch der Körper meines Partners. Warum? Weil wir nicht mehr zwei Körper sind, sondern ein Körper sind. Das heißt, du sündigst nicht gegen dich allein, du sündigst nicht gegen Gott, du sündigst auch gegen deinen Leib, deinen Partner. Das ist Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, da ihr von Gott, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Das heißt, unser Leib leben, wie wir in unserem Leib leben, hat Auswirkungen und ein Zeugnis des Evangeliums und es hat Auswirkungen mit der Gemeinschaft mit Christus. Es hat weitreichende Konsequenzen. Darum, als Gott sagt, ich hasse Scheidung. Ich habe euch das in der letzten Predigt vorgelesen, Maleachi Kapitel 2. Als Gott diese Aussage trifft, wisst ihr, in welchem Zusammenhang er das sagt? Das Volk Israel begann, ihre Ehen zu scheiden und sich mit den Frauen der Heiden einzulassen, beziehungsweise sie zu heiraten. Sie wollten lieber die heidnischen Frauen heiraten. Und bevor sie sie heiraten mussten, haben sie sich von den ihren Frauen scheiden lassen. Und darum sagt Gott, begehe nicht treulos Sünde gegen die Frau deiner Jugend. Die Israeliten haben ihre eigenen Frauen entlassen und haben dann heidnische Frauen geheiratet, um heidnische Frauen zu heiraten. Und das ist der Grund, warum Gott sagt, ich hasse Scheidung. Warum? Weil sie bringt Ehebruch, weil sie bringt Sünde, weil sie unrein macht. Und das ist der Grund, warum Mose geboten hat, wenn jemand hat sich scheiden lassen, er gebietet nicht Scheidung. Wenn aber sich ein Mann oder eine Frau das getan hat, da kann ich jetzt auch nichts ändern. Eure Herzenshärtigkeit hat dazu geführt, dass ihr den Schritt gegangen seid. Und dann sagt Mose, was, und diese Frau einen anderen heiratet und dieser Mann stirbt oder sie auch entlässt, was darf diese Frau nicht mehr tun? Sie darf nicht zurückkehren. Warum denn nicht? Weil sie ja wieder Ehebruch begehen würde. Weil das ein kreislaufständigen Brechen der Einheit, die Gott schafft. Könnt ihr mir folgen? Es ist anstrengend, heute zu folgen. Deswegen habe ich gebetet. Wir müssen begreifen, was der Wille Gottes dahin ist und was Scheidung und was Ehebruch wirklich bedeuten und was das ausmacht. Was bedeutet das? Dass jeder, der sich von seinem Ehepartner scheiden lässt, einem anderen die Gelegenheit gibt, einem anderen oder eben seinen Ehepartner oder dem, der dann den Ehepartner lieben würde und ihn auch wieder heiraten würde, dass er dann die Möglichkeit hat oder die Gelegenheit, Anstoß hat zum Ehebruch. Darum sagt Paulus Folgendes, bleibt mal mit dem 1. Korinther und liest mal mit mir Kapitel 7. Im gleichen Zusammenhang möchte ich euch Vers 10 bis 11 vorlesen. Schaut mal, was Paulus sagt. Den Verheirateten aber gebiete, nicht ich, sondern der Herr. Und was er damit meint ist, das ist ein konkreter Befehl und er spricht zum Beispiel auf Markus Kapitel 10 an. Das hat der Herr so geboten. Er wiederholt und zitiert das, was ich gerade euch vorgelesen habe. Den Verheirateten aber gebiete nicht, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von einem Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Verstehen wir jetzt, warum er das sagt? Er sagt, wenn aber jemand sich hat scheiden lassen, man vor vollendete Tatsachen gestellt worden ist, wenn jemand die Trennung gegangen ist, dann soll sie nicht heiraten. Und er soll nicht heiraten. Warum nicht? Weil sie sonst Ehebruch begehen würden. Also entweder dann unverheiratet bleiben, um nicht Ehebruch zu begehen, um auch keinen Anlass einem anderen zum Ehebruch zu geben. Oder was tun? Wieder heiraten. Und zwar wen? Den alten Mann oder die alte Frau. Aber nur wann? Wenn kein Ehebruch stattgefunden hat. Wenn aber Ehebruch stattgefunden hat, was existiert nicht mehr? Die Ehe. Aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Darf ich so sagen, weil viele Christen denen nicht folgen können, haben wir so große Verwirrungen, so eine hohe Scheidungsrate in der Gemeinde wie in der Welt. Kein Verständnis von dem, was die Schrift eigentlich klar darüber lehrt. Welche Folgen hat das? Und jetzt kommen wir dazu. Das führt uns zu einem nächsten weiteren Punkt. Das heißt, wenn Scheidung stattgefunden hat, oder andersrum, wenn Ehebruch stattgefunden hat, wisst ihr, was passiert ist? Die Ehe ist gebrochen. Und wisst ihr, was der Herr dann lehrt? Dann darf man sie scheiden lassen. Wisst ihr, warum? Weil die Ehe gebrochen ist. Die ist zerstört. Um euch das zu zeigen, geht mal mit mir ins Matthäus-Evangelium. Jesus hat das an zwei Stellen gesagt, an zwei Stellen gelehrt. Matthäus Kapitel 5 ist die erste. Matthäus Kapitel 5 ist die erste Stelle, Vers 31 und 32. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jesus sagt, keine Scheidung. Und dann sagt er und gibt eine Ausnahme. Er gibt eine Ausnahme. Er sagt, Scheidung ist möglich. Nicht zwingend, möglich. Wenn was passiert ist? Ehebruch. Scheidung, ja, nein, es sei denn, außer von Hurerei. Und Hurerei ist das gleiche Ehebruch. Und warum sagt Jesus, wieso gibt eine Ausnahme? Weil er sagt, durch die Hurerei ist die Ehe schon gebrochen. Die ist kaputt. Die Einheit, die da war, ist zerstört. Die Trennung ist schon vollzogen worden. Da ist Sünde geschehen. Die Ehe wurde gebrochen. Das gleiche sagte Matthäus 19. Matthäus 19, Vers 9, nur dass ihr zwei Zeugen das habt. Matthäus 19, Vers 9. Ihr versteht, warum die schriftgelehrten Pharisäer wussten, wenn Jesus das lehren würde, dass viel Volk ihm nicht mehr folgen würde? Weil das ist sehr. Versteht, warum die Jünger gesagt haben, es ist besser, nicht zu heiraten? Kapitel 19, Vers 9. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Liebe Freunde, wenn zwei sich scheiden lassen, sie trennen sich wegen ihrer Herzenshärtigkeit, weil sie nicht bereit sind, sich zu demütigen, weil sie nicht bereit sind, sich zu vergeben, weil sie nicht bereit sind, den Willen Gottes zu leben, weil sie nicht bereit sind, den Weg Gottes zu gehen, sie sind hart im Herzen. Die können miteinander nicht und die gehen verschiedene Wege. Und ein anderer kommt und heiratet, dann begeht sogar der andere, obwohl er damit nichts zu tun hat, Ehebruch. Das heißt, eine Geschiedene heiratet einen anderen und bringt und ist ein Anlass, ein Anstoß für irgendeinen, ein Anlass zur Sünde. Weil in dem Moment, wo ein anderer mit dieser Frau schläft, intim wird, geschieht Ehebruch. Für den wäre es besser, einen Mühlstein um den Hals gelegt zu bekommen. Ich sehe eure geschockten Gesichter. Ist es euch bewusst, dass Gott einen Scheidebrief geschrieben hat? Wisst ihr, dass Gott hat sich scheiden lassen? Obwohl es heißt, Gott hasst Scheidung. Ist euch klar, dass Gott eine Scheidung vollzogen hat? Schlagt mal Jeremia auf. Jeremia, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 6. Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige gegen getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jedem grünen Baum und hurte dort. Hier ist die Rede vom Volk Israel. Und hier versteht, dass es jetzt nicht in erster Linie um körperliche, sondern hier geht es um die geistige Einheit, die das Volk Israel mit Gott hatte. Denn Israel war die Frau Gottes, die sich verlobt hat und die er geheiratet hat. Er hat einen Bund mit ihr geschlossen. Und Gott sagt, sie haben überall Hurerei getrieben mit mir, Vers 7. Und ich sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Schaut mal, wie viel Geduld. Nur nebenbei, Hurerei und Ehebruch bedeutet nicht automatisch Scheidung. Also man muss nicht dann sie scheiden lassen. Weil wie lange hat Gott gewartet? Und worauf hat er gewartet? Bis Israel zurückkommt und was tut? Buße. Umkehr. Und er hat gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Aber sie wollten nicht. Und dann sagt er Vers 7. Und ich sprach, nachdem sie das alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah es. Und sie sah auch, dass ich Israel, die Abtrünnige, eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen, entließ und ihr einen Scheidebrief gab. In diesem Bild, Gott hat zwei Frauen gehabt, Israel und Juda. Und eine Frau hatte einen Scheidebrief geschrieben, eine andere nicht. Wem hatte keinen Scheidebrief geschrieben? Juda. Denn Juda hat er sich in der Gnade erbarmt und hat sie gereinigt von der Schuld, geheiligt von dem Ehebruch, ist für sie gestorben und hat mit dieser Frau einen neuen Bund geschlossen. Das ist seine Braut, die er sich selbst verlobt hat für seinen Sohn Christus. Aber mit Israel, nach dem Fleisch, hat er einen Scheidebrief geschrieben. Ist das uns klar? Warum? Weil Gott diesen Bund gebrochen hat? Weil Gott diese Einheit gebrochen hat? Weil Israel Hurerei betrieben hat? Und da war Gott im Recht. Nach Bitten, Kämpfen, Ringen, wegen der Herzensfertigkeit einen Scheidebrief zu schreiben. Obwohl Gott Scheidung hasst, hat er die Scheidung vollzogen. Das ist rechtlich. Warum? Weil Ehebruch, außer von Ehebruch. Wenn Jesus also sagt, keiner soll sich scheiden, außer von Ehebruch, dann ist es keine neue Lehre, sondern es ist das, was schon in Jeremia, ihr könnt das Buch, was ist das, Hosea, kennt ihr das, den Propheten Hosea? Wen musste heiraten? Eine Hure. Und er musste Kinder mit ihr zeugen. Und was musste er dann erleben? Dass sie permanent fremd ging. Und wisst ihr, der arme Kerle, Gott hat ihm echt ein Joch aufgelegt, gell? Und wisst ihr, warum Gott das von ihm wollte? Er sagt, so gehst du, mein Volk, mit mir. Das war eine harte Gegenstandslektion. Du gehst permanent Ehebruch mit mir. Du lebst permanent in geistlicher Unzucht, in geistlicher Hurerei. Ständig lebst du so. Und darum bekommen wir in Jeremia 3 den Hinweis, ich habe einen Scheidebrief geschrieben. Gehen wir zurück in Markus Evangelium. Ich will die paar Minuten noch nutzen, euch ein bisschen weiterzuführen. Also, wir verstehen, was Jesus sagt. Es gibt eine Ausnahmeklausel. Es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Und die Ehe darf geschieden werden, wenn Ehebruch stattgefunden hat. Und wenn Ehebruch stattgefunden hat und keine Einheit besteht, was darf dann der Ehepartner tun? Wieder heiraten. Denn es gibt keine Einheit mehr. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich will ein, zwei Gedanken euch noch mit euch hineinnehmen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, weil vielleicht ist es zu kompliziert und vielleicht für die anderen, weil sie nicht hören wollen. Ich möchte auf etwas hinweisen. In Matthäus 5 hat Jesus gesagt, wann beginnt Ehebruch? Ist ja fast wie Bibelstunde heute, gell? Wann beginnt Ehebruch? Jesus hat gelehrt, in unseren Gedanken. Wenn ein Mann schon in Gedanken die Frau begehrt, dann hat er mit ihr Ehe gebrochen. Und wisst ihr, dass viele so gerne das nehmen und sagen, okay, dann ist ja jedem möglich, auch sich scheiden zu lassen. Denn wer hat noch nie in Gedanken einen anderen begehrt? Ein Mann. Vielleicht sagen, vielleicht bei Frauen, ja, ich habe es noch nie getan. In Gedanken nur keine unreinen Gedanken gehabt. Keine intimen Gedanken. Kann sein, glaube ich. Weil manchen die Gabe gegeben ist, das nicht zu tun. Aber wisst ihr was? Aber Ehebruch und das, was Jesus damit meint in Gedanken, bedeutet nicht eine intime Gedanken oder sexuelle Gedanken. Wie viele Frauen haben sich schon mal gedacht, oh Mensch, so einen Mann, der mir zuhört. Oh, so einen hätte ich gerne. Guck mal, der Mann, der hört seine Frau immer zu. Mein Mann tut das nicht. Wisst ihr, was das ist? Geistlicher Ehebruch. Wisst ihr, wie viele Frauen gedacht haben, oh, der schenkt immer Blumen. Mein Mann schenkt mir nie Blumen. Oh, wäre doch so schön, so einen Mann zu haben. Wisst ihr, was das ist? So wie die Männer auf der körperlichen Ebene so begehren, so begehren Frauen auf der emotionalen Ebene und begehren nichts anderes. Darf ich so sagen? Da gucken sie halt nicht diese Dinge, sondern andere. Dann lesen sie Romane und denken, so ein Mann mit so schwarzen Haaren. Bei mir schon rum. Ja. So ein Körper, nicht der Bauch. Das ist nichts anderes. Wer begehrt, wenn du begehrst, einen anderen Haus, Frau, Mann, Gut, Körper, Augen, Ohren, keine Ahnung, Zärtlichkeit, Zuneigung, das ist Ehebruch. Aber jetzt ist dann die Legitimation, da kann sich ja jeder scheiden lassen, gell? Und ich kenne welche, die haben das so begründet. Mein Mann hat da Pornografie geschaut, der hat mit mir Ehe gebrochen, ich darf mich scheiden lassen. Nein, 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 nein. Was Jesus damit sagt, ist Folgendes. Er legt die Messlatte hoch und sagt, wisst ihr, wo Ehebruch beginnt? Im Kopf, in den Gedanken. Wo wird es vollzogen? Im Körper. Die Ehe wird nicht gebrochen, indem man darüber nachdenkt. Die Ehe wird genauso gebrochen, wie sie begangen wird. In Einswerden des Fleisches. Die Sünde beginnt in den Gedanken und wird vollzogen in der Tat. Das heißt nicht, es ist keine Ausrede, überhaupt als Ausrede es nehmen zu können, ist ja schon gegen Willen Gottes. Das ist kein Grund. Die Ehe wird so zerstört, wie sie eben auch einst als Einheit geschlossen wird. Ich fasse zusammen. Welche Konsequenzen hat es für uns? Welche Konsequenzen hat es für uns? Scheidung ist gegen Willen Gottes. Gott hasst Scheidung. Es gibt keine Ausrede. Es gibt keine Tradition. Es gibt keine Rabbiner und die Lehre der Menschen. Es gibt nichts, was wir heranführen können und es gutheißen könnten. Warum? Weil Gottes Wort es sagt. Weil Jesus es sagt. Warum ist Scheidung gegen Willen Gottes? Weil sie die Einheit fördert und einen Anlass zur Sünde veranlasst, nämlich der Sünde gegen Gott, weil er Mann und Frau in der Vereinigung eins gemacht hat. Es ist gegen Willen Gottes. Gibt es eine Ausnahme? Ja. Jesus lehrt, dass es eine Ausnahme gibt. Und diese Ausnahme ist dann, wenn Ehebruch stattgefunden hat, wenn diese Einheit kaputt gemacht worden ist. Bedeutet das, dass automatisch, wenn Ehebruch stattgefunden hat, dass man sich scheiden lassen muss? Auf keinen Fall. Denn wisst ihr was? Wir leben unter welchem Bund? Unter dem Gesetz? Leben wir danach, was Mose uns geboten hat? So leben wir unter dem Fluch. Wir leben unter der Gnade. Und was hat Gott mit seiner Frau Juda gemacht, nachdem sie Ehebruch begangen hat? Er hat sie in Christus angenommen. Er hat sie in Christus erlöst. Er hat sie in Christus reingemacht und hat mit ihr einen neuen Bund geschaffen. Und darum hat die Ehe unter Christus und in Christus die herrlichste Zukunft. Und darum ist es das größte Beispiel und der größte Leuchter fürs Evangelium, Vergebung der Sünde. Es gibt eine Vergebung. Und auch für Ehebruch, es gibt Vergebung. Und das sollte sein. Und die Ehe sollte genau das widerspiegeln, dass man in Christus einander annimmt und dass man liebt einander, wie Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns als Opfer hingegeben hat, um uns zu heiligen und uns zu reinigen durch das Wasserbad im Wort. Also wenn Ehebruch stattgefunden hat, ist damit nicht automatisch die Scheidung notwendig. Nein, im Gegenteil. Da ist jeder Weg und jede Meile wichtig zu gehen und das Evangelium der Vergebung. Und mein Rat, wirklich mein Rat für all die, die in der Ehe das erlebt haben, schließt einen neuen Bund. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wo das passiert ist, geht und schließt einen neuen Bund. Ihr müsst keine neue Hochzeit feiern. Ich meine, könnt ihr auch. Weiße Kleider geht es schon mal nicht mehr anziehen. Aber man kann sich gegenseitig wieder das Versprechen abgeben. Manche machen das noch so 20, 50 Jahren. Die versprechen das nochmal. Die erneuern den Bund. Gar nicht schlecht. Sie bestätigen, sagen, ja, du bist mein, ich bin dein. Aber ich rate für diejenigen, bei denen in der Ehe das passiert ist und man den Weg der Vergebung gegangen ist, den Weg Christi gegangen ist, dann macht deinen Tag fest und bestätigt oder schließt den neuen Bund, dass ihr wieder eins seid in Jesus Christus. Damit kein Zweifel besteht und damit der Teufel und der Satan nicht immer wieder die Gelegenheit gibt, Zweifel zu sehen, dass man nicht mehr eins ist, geht diesen Weg und macht einen Bund und die Frau kriegt einen neuen Ring. Wo aber es nicht möglich ist, wo die Herzen so hart sind. Ich in meinem Seelsorgedienst, wenn ich das so nennen darf, weiß nicht, was ich da schon alles erlebt und mitgemacht habe. Und ich kenne einen Bruder, der mit mir über ein Jahr um seine Frau gekämpft hat. Das ist nicht hier, das ist weit weg. Über ein Jahr um seine Frau gekämpft hat, die ihn permanent betrog. Und er wollte sie nicht aufgeben. Und ich habe ihn bewundert. Für mich war das so ein Zeugnis. Denn er wollte sie nicht aufgeben. Ich sprach mit der Frau mehrmals. Mit diesem Mann begleitete ich über wirklich mehrere Jahre. Mindestens 1,5, 2 Jahre bin ich mit dem Weg gegangen. Und irgendwann mal kam der Punkt, wo wir beide gesagt haben, das Herz ist so hart. Sie will weder von Gott, noch von Christus, noch vom Evangelium, noch von ihrem Mann was wissen. Und er hat sie scheiden lassen. Er hat wieder geheiratet und hat eine Tochter, soweit ich weiß. Und ich sage, das ist ein biblischer Weg. Ich sage, das ist ein biblischer Weg. Muss man den gehen? Nein. Kann man den gehen? Ja. Da ist die Herzenshärtigkeit und Ehebruch und die Zerstörung des Bundes ist da. Was geschah nach dem Gesetz, wenn ein Mann oder eine Frau die Ehe gebrochen hat? Was passierte da? Was musste nach dem Gesetz mit denen passieren? Sie müssten gesteinigt werden. Und als sie gesteinigt worden sind, wisst ihr, was dann passierte? Sie starben. Und was existierte nicht mehr dann? Der Ehebund. Weil bis der Tod uns scheidet. Das ist nämlich der. Ist es gut, dass wir nicht mehr nach dem Gesetz leben? Wisst ihr, wer aufgrund der Ehe und des Ehebruchs für uns an dieser Stelle gestorben ist? Wer hat die Steinigung oder in dem Fall die Kreuzigung auf sich genommen? Christus. Nach dem Gesetz müsste der Mann sterben oder die Frau. Nach der Gnade darf sie leben, er leben. Was haben wir doch für eine gute Nachricht in Jesus Christus haben, aus den verzwickten Situationen des Lebens. Ist die Rede hart? Mit Sicherheit. Ich hoffe, ihr versteht, warum die schriftgelehrten Pharisäer ausgerechnet diese Frage genommen haben, um die Gunst Jesu bei dem Volk madig zu machen. Sie wussten, er wird das sagen. Und da werden viele sagen, nee, das passt nicht mit meinem Lebensstandard, mit meinem Lebensvorstellung, mit meinem Partner, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Wünschen. Das passt nicht. Und viele sind gegangen. Selbst die Jünger haben gedacht, nee. Sie begriffen aber noch nicht, was in Jesus Christus und im Evangelium möglich ist. Also, liebe Geschwister, Scheidung ist nicht Ehebruch, aber Scheidung ist der Anlass und die Gelegenheit zu Ehebruch. Sünde ist somit nicht die Scheidung, sondern der Ehebruch. Ich weiß, dass damit noch nicht alle Fragen geklärt sind, aber es sind einige hoffentlich. Ich möchte beten. Jesus Christus, als die Jünger das hörten und es nicht verstanden, hast du gesagt, nicht jedem ist es gegeben, das Wort zu fassen. Du hast gesagt, dass einige verschnitten worden sind. Einige die Gabe haben des Verschnittenseins und andere durch Menschen verschnitten sind und andere sich selbst verschnitten haben. Das heißt, Jesus, dass es etwas ist, was du durch deinen Geist, diese Wahrheit uns offenbaren musst. Was es bedeutet, mit welchen Folgen, mit welcher Ernsthaftigkeit und Zeugnis des Evangeliums die Ehe verbunden ist. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, für deine Gemeinde, weltweit, für dein Leib, ich bitte dich für unsere Gemeinde und so bitte ich dich für unsere Ehen, Herr, dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander leben, nicht in der Verstocktheit des Herzens leben, sondern so leben, wie du es willst und nicht permanent gegen dich sündigen. Herr, lass durch unsere Ehen, in der Art und Weise, wie wir miteinander leben, ob in Sünde und in Vergebung, in Reinheit und Heiligkeit, in der Wertschätzung und des verbundenen Einsseins, Jesus, wir dich verherrlichen und verkündigen und bezeugen, dass wir das glauben und dass es für uns eine Relevanz hat. Es gibt kaum ein praktischeres Thema als das und ich flehe dich für mich, will da nicht hochmütig sein, weiß um die Angriffe und die Kämpfe. Ich bitte für mich, für meine Ehe, ich bitte dich für jede Ehe dieser Gemeinde bitten, Herr. Herr, dass du sie durch dein Wort, sie heiligst und sie reinigst und sie ausrichtest auf dein Evangelium. Und das bitte ich dich in deinem Namen. Amen.